das Schreiben ist sowieso auch die Grundlage für alles, was ich sonst auch mache. Und wir standen alle im Studio und jeder wusste, dass das irgendwie eine extremst gute Nummer geworden ist. Wir sind aber am wenigsten mal 3 Stunden lang uns in die Augen geguckt und gequatscht und danach ging es uns beiden besser. Ja.
Der nächste bitte. Das literarische Experiment. Der Podcast. Ein fröhliches Hallo im Podcast von Der Nächste Bitte. Mein Name ist Mehdi Müller, ich führe durchs Programm und ich erkläre euch schon mal kurz, worum es in diesem Podcast geht. Wir haben im Vorfeld zu diesem Podcast 10 unvollendete Sätze kreiert. Die haben wir an die Autorinnen und Autoren verschickt und die mussten diese Sätze vollenden. Und über diese Antworten bzw. diese Vollendungen reden wir in diesem Podcast. Wir werden in loser Reihenfolge sämtliche Autorinnen und Autoren hier vorstellen und freuen uns sehr auf die kommenden Podcast-Folgen hier bei Der Nächste Bitte. Heute bei uns im Podcast von Der Nächste Bitte haben wir einen ganz besonderen Gast und zwar Heli Nachtsheim. Heli Nachtsheim ist 1957 geboren und war von 1976 bis 1990 Sänger, Saxophonist und Texter der Rottgau Modetones. Seit 1983 ist er die eine Hälfte des hessischen Comedy-Duos Badesalz und damit bundesweit bekannt. Außerdem schreibt er seit über 15 Jahren eine Kolumne über seine große Liebe Eintracht Frankfurt für die Gießener Allgemeine Zeitung. Diese Kolumne nennt sich SGE Extra und das liegt daran, dass er leidenschaftlicher SGE-Fan ist. Auch als Autor von 3 Kinderbüchern, Leo Leichtsinn 1 und 2 und als Obst und Gemüse die Stadt überfielen, kennt man ihn. Darüber hinaus veröffentlichte Heli Nachtsheim das Überleben im Rockbusiness, was das denn mit Z, also was das denn, den Schall enger schnallen und in die Ohren spucken, Gras wächst auch nicht schneller, wenn man dran zieht, Dollbohrer und Adlerträger. Zudem war er Gastautor bei dem ersten Band der Frankfurter Anthologie Ein Viertelstündchen Frankfurt, die im Charles Verlag erschienen ist. Als Autor war er außerdem für 2 Folgen der 7. Staffel von Pastewka verantwortlich. Und jetzt hier bei uns zu Gast im Podcast ist der Heli Nachtsheim. Gute Heli, grüß Gute. Dich. Servus, du hast von uns auch die 10 unvollendeten Sätze bekommen.
Ja.
Aber du hast sie noch nicht beantwortet.
Nein.
Das ist der kleine, aber feine Unterschied.
Ich habe sie auch, wenn ich ehrlich bin, einmal kurz gelesen.
Ja, immerhin, es ist ja schon mal was.
Ja, aber ich weiß sie nicht mehr.
Deswegen lese ich dir jetzt noch mal vor. Okay. Und dann kannst du jetzt ganz spontan darauf antworten. Ja. Aber das macht es ja vielleicht noch ein bisschen interessanter.
Ja, genau, für also, mich auch.
Mal gucken, was bei rauskommt. So, gut. Also, der erste unvollendete Satz heißt, ich schreibe, weil?
Weil ich über den Weg wahnsinnig viel verarbeiten kann. Es ist eigentlich eine Art Therapie für mich schon mein Leben lang. Und das Schreiben ist sowieso auch die Grundlage für alles, was ich sonst auch mache. Also erst ist immer der Autor, der schreibt auch bei Badesalz oder auch bei meinen Solo-Sachen und so weiter. Und dann gibt es vielleicht noch weitere Ausführungen auf der Bühne und so weiter. Aber das Schreiben ist die Base.
Also dein Grundberuf ist Autor quasi.
Ja, wenn ich irgendwo in irgendwelchen mich in Hotels irgendwo den Beruf angeben muss, dann schreibe ich immer Autor, weil ich das wirklich auch so empfinde. Mein tiefst in mir verwurzelter Beruf ist der Autor.
Aber du hast ja als Musiker angefangen eigentlich, oder?
Naja, aber auch da, das stimmt. Ich habe als allererstes mal Saxophon gelernt. Da hat man jetzt noch nicht geschrieben und nicht gesprochen. Aber ich bin ja relativ bald auch bei den Rottgaus, habe ich ja auch dann gesungen und habe dann vor allem, als wir angefangen haben, eigene Stücke zu schreiben, bin ich ja da schon relativ bald eingestiegen und habe ja dann auch ganz, ganz viele Texte geschrieben. Und auch da war wieder zuerst der Autor, bevor der Sänger die Texte gesungen hat.
Ja, aber Musiktexte sind ja eher mehr so Lyrik, ne? Also das ist ja eher...
Das ist doch scheißegal was, das ist Geschribbel, ist Geschribbel.
Geschribbel, ja gut, okay. Also weil ich könnte es zum Beispiel nicht... Also ich habe jetzt versucht für ein Bühnenprogramm Lieder umzutexten. Ja, ich habe es nicht auf die Kette gekriegt, das ist der Hammer. Obwohl schon das Lied vorhanden war, aber noch nicht einmal umtexten ging. Katastrophe.
Ja,
jetzt kauft ja kein Sau mehr von mir Bücher hier. Ja. Das ist echt weit unten. Na gut, heute Abend sinkt für Sie aber, das
wie
Niveau.
Wie gesagt, also das Schreiben bei den Rodkaus war tatsächlich auch ein wahnsinnig gutes Training, um dann später auch mehr zu schreiben. Also dann kam ja irgendwann dann Bartels dazu, dann wurden natürlich Sketche geschrieben und Live-Programme und mittlerweile ist daraus eine riesige Menge geworden, die man geschrieben hat, also sowohl jetzt eben alleine als eben auch mit Gerd und so weiter und ja, das ist aber mit den Texten vielleicht bei den Monotones hat das quasi eigentlich angefangen.
Okay, gut. Was ich schon immer mal fragen wollte, was ich bis jetzt irgendwie noch nicht angebracht hat, aber jetzt ist die Gelegenheit. Wie ist es so, wenn du Erbarme zu spät, die Hesse komme, überall hörst? Also das wird ja immer noch hinten und vorne gespielt. Ich habe das sogar mal in der Schweiz bei einer Lesung entgegengeschleudert bekommen auf der Bühne. Da hat von hinten einer gerufen, Erbarme zu spät, die Hesse komme. Ist dir eigentlich bewusst, was du da gemacht hast?
Also ich habe das ja nicht alleine gemacht. Ich muss auch da sagen, da muss man jetzt mal ganz genau hingucken. Die Grundidee zu diesem Stück und auch zu diesem Refrain hatte der Ali Neander, also der Gitarrist von Monotones, mit dem ich ja fast alle Monotones-Stücke auch zusammen mehr oder weniger geschrieben habe. Der hat mir das erzählt und ich war einerseits begeistert, andererseits war ich so ein bisschen skeptisch, weil es ja auch eine Funknummer war und die Monotones waren ja eigentlich eine reine Rockband. Aber dann haben wir das zusammen zu Ende entwickelt und haben es aufgenommen. Aber als wir im Studio waren, standen wir da so und haben es dann, als es fertig war, gehört. Und da war ja auch der Gerd zum Beispiel da, mein Bartels-Partner, der ja auch gesungen hat. Und die Susi Grabert, die mitgespielt hat oder mitgesungen hat. Und andere Gastmusiker, noch Bläser und so. Und wir standen alle im Studio und jeder wusste, dass das irgendwie eine extremst gute Nummer geworden ist. Das hat jeder so gespürt. Wir standen da alle. Aber die Monotones hatten trotzdem ja auch so einen heiden Respekt davor, weil es eben eine Funknummer war. Wir haben es ja dann auch tatsächlich auf der Langspielplatte, auf der B-Seite, ganz hinten erstmal versteckt. Und dann hat es halt der HR entdeckt und hat dann gesagt, ihr spinnt wohl, und haben das dann rauf und runter gespielt, woraufhin wir es dann als Single rausgebracht haben. Und dann war es irgendwie, was weiß ich, mehrere Dutzende Wochen in Charts. Und also will damit nur beantworten, deine Frage, dass wir am Anfang schon geahnt haben, dass es eine tolle Nummer ist, aber dass es so eine Art hessische Hymne wird, die jetzt auch noch viele Jahre später immer noch so funktioniert und auch im Stadion gespielt wird und so weiter, das habe ich tatsächlich auch nicht kommen sehen.
Ja, aber ist ja geil, wenn man sowas mal geschafft hat. Also
ja, sag mal, wenn ich jetzt meinetwegen bei der Eintracht war in den letzten Jahren und es läuft da und dann singt es das ganze Stadion, dann ist das so ein ganz schönes Gefühl. Also das ist jetzt gar nicht so, dass man dass man so eingebildet wird, aber es ist so, ja, man sagt, wow, irgendwie, da habe ich mitgeschrieben und das ist super. Auch bei den Löwen, beim Eishockey läuft es ja auch und es freut einen einfach irgendwie, ja.
Das ist doch schön, schönes Gefühl. Gut, dann habe ich das jetzt auch mal losgewonnen. Prima, schön. Also hat sich ja schon gelohnt. Gut, der nächste Satz wäre, das Buch, das ich selbst gerne geschrieben hätte, heißt?
Der Pate.
Okay. Das hätte ich gerne. Welchen Teil? Oder gibt es da nur eigentlich was?
Also Buch, nee, es gibt keine Ahnung. Mehrere, aber das ist jetzt voll peinlich. Also ich hätte das, ja, also das ist einfach so, das ist einfach ein unfassbar, also das erste Buch ist ein unfassbar gut geschriebenes Buch und ich habe das schon dreimal gelesen. Und die Verfilmung ist auch großartig, aber das Buch ist eigentlich noch besser. Und weil ich auch so eine große Affinität zu diesen Mafia-Geschichten habe und so. Ich gucke auch gerne Mafia-Filme und Goodfellas habe ich, glaube ich, auch schon viermal gesehen und so. Das sind so, ich weiß nicht, was mich daran fasziniert. Wahrscheinlich das Fiese auch und diese komische, dubiosen Welten und dieses Familiengefühl, was die so untereinander haben, diese Loyalität untereinander, aber diese Brutalität gegenüber anderen und so. Das fand ich schon immer irgendwie interessant. Und der Pate ist so ein bisschen ja die Mutter aller Mafia-Romane. Und also, wenn ich das geschrieben hätte, mein lieber Mann, das fände ich super.
Ja. Okay. Also ein ganz anderes Genre eigentlich, so als was du machst.
Ja, ja, ich würde mich da auch gar nicht ranwagen. Also ich habe, ich schreibe ja jetzt gerade an einem Roman, der auch so ein leichtes, eine Art, vielleicht, sagen wir mal, da geht es um eine Geiselnahme, sind eine sehr dubiose, also ist das auch ein bisschen so ein Krimi-Element, aber es ist, am Ende wird es wieder kein Krimi sein, sondern es ist eher wie eine Komödie oder was weiß ich oder so und ich würde mich auch nicht, ich traue mir das nicht zu, ich hab einen großen Respekt vor Leuten, die schöne Krimis schreiben oder tolle Krimis schreiben. Ich lese auch gerade hier von Franziska Franz hier aus unserem Kreis, lese ich auch gerade, habe ich mir sogar zwei Bücher finde das total interessant und auch faszinierend, aber ich würde das selbst nicht schreiben wollen.
Okay, wundert mich jetzt, weil Weil du hast doch selbst gesagt, entweder man kann schreiben oder nicht.
Ja, aber ich müsste, vielleicht, weil ich mit der Materie nicht wirklich so vertraut bin. Ich bin überhaupt kein riesiger Krimi-Leser. Ich lese ab und zu mal, jetzt im Moment finde ich es ganz interessant. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, mal von allen Autoren bei der Nächste Bitte irgendwie mal was zu lesen. Es wäre auch toll, wenn ich später so quasi als Erinnerung von jedem Autor ein signiertes Buch hätte. Das ist so ein bisschen mein Plan, dass ich mir die alle besorge, alle signieren lasse. Und von dir habe ich ja schon eins, von der Susanne habe ich schon eins und so, aber das ist so. Und dann werde ich mich auch natürlich nochmal automatisch noch mehr mit Krimis beschäftigen. Aber wie gesagt, ich kann dem was abgewinnen, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffen könnte. Vor allem, weil ich da dann doch immer Scheiß im Kopf habe. Irgendwie, ich kann irgendwie so, ich merke es auch bei dem Roman, ne? Jetzt. Ich kann nicht lange ernst bei der Sache bleiben. Es geht irgendwie nicht. Irgendwie irgendwas, ein Gen in mir verbietet das.
Okay. Warst du früher Klassenkasper?
Ja.
Okay.
Ich war leider Klassenkasper. Ich bin so das Klischee von allem so mit. Ich war dann stellvertretender Schulsprecher. Ich war mehrfach Klassensprecher. Ich hatte immer eine Riesenfresse und das ist ja auch irgendwie nie besser geworden.
Okay, gut. Okay, der nächste Satz ist: Wenn ich mich in ein Buch als eine der Hauptfiguren hineinlesen lassen könnte, dann wäre es. Also, welche Figur in einem Roman wärst du gerne? Oder in welchem Roman würdest du gerne als Figur auftauchen?
Ja. Ich wäre gern der Bucklige in der Glöckner von Notre Dame.
Wegen der Frau, oder was?
Ja, genau, wegen Esmeralda. Okay. Genau, dann käme ich einfach, das wäre der Weg, wie ich an Esmeralda rankomme. Das ist alles. Mehr Erklärung habe ich nicht. Fertig. Okay.
Langt mir völlig. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Okay, gut. Dann haben wir ja ein ähnliches Beuteschema, würde ich sagen. Gut. Gut, nächster Satz, gehen wir gleich weiter. Das lassen wir einfach so stehen. Wenn mir ein Buch nicht gefällt, dann.
Dann mache ich es meistens so, weil ich immer irgendwie so denke, ja, so den gewissen Restrespekt gegenüber dem Autor sollte man ja immer haben. Und dann überblätter ich so und dann höre ich nicht mittendrin auf, sondern ich überspringe dann. Ich lese es dann so ein bisschen quer und lese dann aber zumindest noch den Schluss.
Okay.
Und ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass das gehört sich so. Es klingt natürlich total albern, aber ich kann da nicht einfach zumachen und dann sagen, ja, leck mich am Arsch, schlechtes Buch beiseite oder so oder wie Dennis Scheck, der das dann in die Tonne wirft oder sowas irgendwie. Das bin ich nicht. Aber ich quäle mich natürlich jetzt auch nicht mit aller Gewalt durch ein Buch, mit dem ich nichts anfangen kann.
Ja, da gibt's eine nette Anekdote. Ich kenne der Erik Schreiber ist das, der ist ein Autor aus Darmstadt. Der hat mal ein schlechtes Buch genommen, hat die ersten 30 Seiten abgeschrieben von dem Buch und hat sie zu dem Verlag geschickt, in dem das Buch verlegt wurde und ist abgelehnt worden, weil es zu schlecht ist. Das ist natürlich auch eine Methode, ja. Also, aber wie kann denn eigentlich ein schlechtes Buch entstehen? Das ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Ich meine, gut, jetzt bei Self-Publisher oder so, ja, gut, wo jeder ein PDF machen kann, aber jetzt mal in einem Verlag ein schlechtes Buch.
Ja, das ist doch, aber das, ich meine. Aber warum gibt es schlechte Serien, warum gibt es schlechte Filme? Es gibt ja alles, es gibt ja in jedem Genre, gibt es ja auch neben den guten Sachen auch die miesen oder Sachen, die dann später mit irgendwelchen silbernen Zitronen ausgezeichnet werden oder sonst was irgendwie. Es gibt schlechte Musik, es gibt wirklich manchmal so konstruierte Musik, auch wo du merkst, bist du berechnet am Computer und sowas, ohne Seele und was weiß ich und keine Ahnung. Dann hat vielleicht der Autor in dem Moment Glück gehabt, weil der Lektor oder der Typ beim Verlag das irgendwie nicht so empfunden hat und keine Ahnung. Weiß es nicht. Also ich sag mal anders, ich hoffe, dass ich nie dazugehöre. Ich hoffe, dass nie jemand zu mir kommt und sagt, irgendwie, du hast wirklich ein extrem schlechtes Buch geschrieben oder so. Ich meine, heute hast du natürlich, durch diese Eigenverlagsgeschichten kann natürlich auch jeder sein Buch rausbringen und auch ungefiltert und vielleicht auch ohne Feedback eines Verlags, sondern einfach nur, indem er das dann eben irgendwo einstellt. Und von daher kann es auch sein, dass vielleicht in den letzten Jahren die Anzahl der schlechten Bücher auch gestiegen ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber gut, dann. Aber man kann ja nie jedem gefallen. Ne?
Also nein, das wäre ja auch langweilig.
Also sagen wir mal, der auch deine Bücher schlecht finden.
Nein, das kann ich jetzt auch mal zum Beispiel bei Badesalz oder so, kann ich das auch sagen, dass das, also zum Glück gibt es wahnsinnig viele Leute, die das mögen und auch immer noch, auch mit vielen riesigen Mengen zu uns kommen live und so, das ist ja echt ein Phänomen, dass wir jetzt gerade natürlich im Moment nicht, weil wir nicht spielen dürfen, aber bis Corona kam, waren wir auch schon die ersten 30 Auftritte alle ausverkauft, egal wo. Und das wäre jetzt ja auch dieses Jahr so weitergegangen. Das heißt, es kommen genug Leute, aber es gibt auch immer mal Leute, die sagen dann irgendwie so, boah, das, damit kann ich nichts anfangen oder so. Ich habe neulich irgendwie, gab es eine Diskussion, und da war ich bei HR1 und dann haben die dieses Interview, was ich gegeben habe, ging es jetzt um diese Künstlersituation, haben sie dann bei HR1 auf der Facebook-Seite eingestellt und dann haben ganz viele Leute was zu geschrieben. Und dann schrieb eine Frau, ich mag, also über mich, also schrieb dann, ich mag die nicht, der wird hoffnungslos überschätzt.
Okay, das ist hart.
Und das fand ich total super. Da habe ich echt, ich schwöre es, ich habe so gelacht, erstmal ist es ja auch völlig legitim, dass sie das sagt, also oder dass sie das denkt. Ich habe dann zwar irgendwie für mich überlegt, ob ich das machen würde. Ich frage mich immer so, also wenn ich jetzt jemanden nicht mag oder was nicht gut finde, dann behalte ich es immer für mich oder bespreche es vielleicht in meinem engsten Kreis, also unter Freunden oder so, aber nie, ich würde jetzt nie in die Öffentlichkeit gehen und das so sagen oder so. Das ist ja auch eine bestimmte Art von Selbstverständnis, dass man sich dann irgendwo äußert und dann sagt, was man scheiße findet. Also, aber ich musste trotzdem total lachen.
Das ist so schön, dass du drüber lachen kannst. Ja. Andere würden natürlich ausrasten. Aber gut, aber das ist aber der Fluch der Kommentarleiste. Also wer die erfunden hat, das war der Teufel.
Da gebe ich dir recht. Ja, also ein Beispiel, als wir Mailbox-Terror rausgebracht haben, unsere CD, also erste CD nach 14 Jahren, gab es die eben auch bei Amazon und dann kam die raus und dann war der Erste, der drunter geschrieben hat, schrieb irgendwie, finde ich nicht lustig, gibt keinen einzigen Stern von mir, keine Lacher, keine Sterne. Und ich weiß nicht, wie lange wir gebraucht haben, wie viele Leute darunter dann Rezessionen geschrieben haben oder Sterne vergeben haben, bis wir irgendwann mal wieder bei über 4 Sternen waren. Von sowas erholst du dich gar nicht so schnell. Und das ist einfach auch ungerecht. Also das ist irgendwie, ich denke manchmal, also ich will jetzt niemanden zensieren, aber ich würde mir manchmal wünschen, das gäbe es nicht.
Ja.
Weil die schlecht gelaunt, und der Typ, der das gemacht hat, haben wir dann später rausgefunden, ist jemand, der das wie so ein Hobby betreibt. Der geht auf irgendwelche Sachen, die er gekauft hat oder Produktgeschichten oder sonst was oder DVDs oder Bücher oder sonst was und bewertet die immer schlecht. Immer.
Ja, dann kann man ja eigentlich nur Mitleid mit dem haben.
Ja, aber sagen wir mal, in dem Fall ist es natürlich so, du stehst da mit deinem neuen Album und dann ist als erstes irgendwie nach 3, 4 Dings bist du bei einem Stern oder sowas und dann und du weißt, wie die Leute sind, dann denkst du, vielleicht ist es nichts. Wir haben Glück gehabt, die CD hat sich super verkauft und wurde auch vom Großteil der Badesalz-Fans total gemocht. Aber es war so, wo man so sagte, ach komm, gleich zu Anfang. Und da habe ich mir gedacht, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn es das nicht gäbe.
Ja, ich glaube, die Leute vergessen einfach, dass da Menschen dahinter stecken auch, ja, und dass das auch verletzend ist. Aber gut, wie gesagt, die Kommentarleiste hat der Teufel erfunden, das ist meine Meinung. Gut, der nächste Satz, wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich
alles daran setzen, ganz natürlich, dann würde ich alles daran setzen, dass man alle Theater und alle Live-Veranstaltungssäle und Orte irgendwie checkt, dass man die in diesen Zeiten mit irgendwelchen klugen Konzepten so aufrüstet, dass wieder Leute reinkommen können. Also das ist jetzt im Moment tatsächlich mein allerdringendstes Anliegen für alle. Also ich will damit nicht sagen, um das klarzustellen, ich glaube schon, dass wir aufpassen müssen und dass wir auch mit dem Virus total vorsichtig umgehen müssen und so weiter. Aber es kann irgendwie nicht sein, dass Leute nebeneinander sitzen im Flieger nach wohin, auch immer in Mallorca oder sonst was, und in den Theater darf niemand rein. Und ich glaube, dass wir leben in einem Land mit so viel schlauen Leuten. Wir leben in einem Land mit einer Menge schlauer Architekten, Wissenschaftlern, was weiß ich, allen möglichen Leuten, die Ahnung haben. Und da vielleicht einfach auch mal mehr die Kräfte bündeln, dass diese brotlose oder diese kunstlose Zeit irgendwie zumindest mal partizipiell wieder beendet wird. Also ich erwarte ja nicht, dass wenn wir eine 800er Halle ausverkauft haben, dass da jetzt in Zukunft gleich wieder 800 Leute drin sitzen, solange das Virus da ist und solange es keinen Impfstoff gibt und Ansteckungsgefahr und so. Aber irgendwie, dass man es vielleicht schafft mit ein paar schlauen Tricks und irgendwie solchen Sachen irgendwie vielleicht die Hälfte reinzulassen, so dass man wieder spielen kann und dass auch die ganzen Kollegen ihren Jobs nachgehen können, dass die ganzen Veranstaltungstechniker und die ganzen Dienstleister im Unterhaltungsbereich, dass die halt alle mal wieder arbeiten können.
Ja, das ist echt schrecklich. Was hältst du von der Autokinonummer?
Also ist natürlich, sagen wir mal, eine logische Konsequenz gewesen. Ich kann nur für mich sprechen. Ich habe das einmal gemacht, und zwar auch nur 10 Minuten. Da war in Taunusstein, haben sie Abputze gezeigt, unseren Kinofilm, den wir vor 25 Jahren gedreht haben. Und der lief da und es war auch ausverkauft. Und die hatten mich gebeten, die Begrüßung zu machen. Also eben. Und da habe ich gesagt, ja, das ist auch meine Solidarität auch zu den Kinobetreibern, die da jetzt ja auch von betroffen waren, die halt eben jetzt diese Autokino-Reihe da gemacht haben. Und dann bin ich da auf die Bühne und habe die Leute begrüßt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Stand-up will ich keinen machen. Das ist ja völlig Banane, wenn du kein Lachen hörst. Also habe ich eine von meinen Geschichten vorgelesen, die ich auch live in meinem Soloprogramm habe. Und da ist man ja so ein bisschen bei sich und dann, aber trotzdem weiß ich von der Geschichte halt, wo die Gags sind und wo die Lacher kommen. Und dann stand ich da oben, 10 Minuten, habe die vorgelesen und du hörst halt nichts. Du hörst halt nur deine eigene Stimme aus dem Monitor. Ab und zu hat mal einer gehupt, aber die wollten jetzt auch nicht zu viel hupen, weil sie mich nicht beim Lesen stören wollten.
Ja.
Und dann war es halt fertig, dann haben halt alle Lichthupe gemacht und Scheibenwischer an und sowas. Aber ich bin nach Hause gefahren und ich wusste für mich, das mache ich nie wieder.
Okay, gut.
Du bist, also, ja. das ist eine Mentalitätsgeschichte. Ich bin da zu empfindlich. Ich habe da oben gestanden und dachte, während ich lese, kannst du es vielleicht gar nicht mehr. Und dann habe ich mir gesagt, nachts, du hörst sie doch nur nicht. Du liest doch mal jetzt weiter und halt die Klappe jetzt irgendwie. Aber ich habe wirklich mittendrin gedacht, vielleicht bin ich auch zu schlecht. Also diese Stille, die du hast, während du auf der Bühne was machst, die kriegst du, also ich habe die nicht weggekriegt. Irgendwie, mich hat die bedrückt.
Ich kann das nachvollziehen. Ich musste mal in einem Einkaufszentrum lesen, während vollem Betrieb in so einem wie heißt denn das, Loch, in so einer Schlucht, weißt du, von einem Einkaufszentrum. Das war schlimm. Da sind alle dran vorbeigelaufen, habe ich gefragt, was macht der Idiot da oben?
Hat sich niemand hingesetzt, oder was?
Nein, nein, niemand. Also es war so eine kleine improvisierte Buchmesse in einem Einkaufszentrum und ich sollte da lesen und ich dachte, da sind wenigstens ein paar Leute. Es waren auch Bänke da, aber es ist niemand, wirklich niemand sitzen geblieben.
Ach, liebe Zeit.
Und die Krönung war, dass einer kam, also mein Buch stand auf dem Ständer vor mir und dann kam einer, hat das Buch genommen von dem Ständer, während ich gelesen habe, also wirklich einen Meter neben mir, guckt auf den Klappentext und stellst mit so einem abfälligen, und stellst wieder hin. Da ist ja eben rastig aus. Ich habe das dann auch abgebrochen. Ich hätte dann am nächsten Tag auch nochmal kommen, sag ich, tut mir, das mache ich nie wieder.
Nee,
das
war
richtig demütigend.
Man muss sich da auch schützen, weil solche Dinge, die können auch so ganz komische seelische Wunden bei einem verursachen, dass man dann irgendwie auf einmal irgendwie so eine Phobie kriegt irgendwie bei solchen Sachen und sowas. Also ich würde das, muss man sich schützen.
Also ich versuche das dann immer wieder als Erdung zu nehmen, sowas, dann nimm ich nicht so wichtig.
Ja, sagen wir mal, ab und zu mal eine Niederlage, das ist schon mal, das ist bestimmt nicht verkehrt irgendwie, um einfach mal das vielleicht zu begreifen, bevor man irgendwie durchknallt. Aber wenn man jetzt vielleicht auch gar nicht dazu neigt, ich habe, guck mal, bei Badesalz zum Beispiel, das läuft schon jetzt 37 Jahre wirklich gut, aber ich habe halt mit dem Gerd auch einen Partner, der mich auch erdet und ich erde auch ihn. Also da ist keiner, der am Durchknallen ist. Und deswegen eigentlich bräuchten wir auch dann deswegen keine einschneidenden Erlebnisse, die uns mal auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, weil wir eigentlich immer mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, würde ich mal sagen. Also da habe ich irgendwie gar kein schlechtes Gefühl eigentlich, was das angeht. Bin da ziemlich sicher, dass es so ist.
Da bist du aber glücklich damit, weil da gibt es ja genug, gerade so in der zweiten Reihe, die dann durchknallen.
Ja, also das bringt aber auch nichts. Das ist ja die Wahrheit, ist, dass das ja auch gar nichts bringt. Ich finde das immer, ich kenne ja auch wahnsinnig viele Künstler, auch im Musikbereich, und ich kenne auch wirklich eine ganze Reihe von Leuten, die wirklich wahnsinnig erfolgreich sind, die wirklich absolute Bundesliga spielen, und habe da die Erfahrung gemacht, dass es da ein paar dabei gibt, die, also die meisten sind eigentlich so, dass sie sich über ihren Erfolg schon freuen, auch vielleicht bewusst sind, aber eigentlich immer mit den Gedanken, die schon beim nächsten Projekt sind. Und dass es viel wichtiger ist, als jetzt irgendwie mal lange irgendwie sich auf dem Erfolg auszuruhen. Ich glaube, das ist immer die beste Einstellung.
Guter Tipp. So, nächster Satz. Reichtum ist für mich?
Reichtum ist für mich, es ist tatsächlich die Menschen um mich rum. Das fängt bei meinen Kindern an, bei meinen Partnern, bei meinen engsten Freunden. Das ist die gute Abende oder auch mal einen guten Nachmittag mit jemand auf meiner Terrasse zu haben und irgendwie stundenlange lustige oder gute intensive Gespräche zu führen, das ist das Allerbeste. Da würde mir ein Geldspeicher überhaupt nichts nutzen, wenn ich das nicht haben könnte. Dann würde ich trotzdem versauern und vereinsamen und das kannst du dir auch mit Geld ja auch nicht kaufen. Und ich habe wirklich die Feststellung gemacht, also auch, ich merke das auch manchmal jetzt, auch wenn jetzt bei Corona, wenn man dann doch mal irgendwie eine Woche mehr oder weniger ganz alleine war, wobei ja meine Tochter bei mir lebt noch, die zieht zwar jetzt weg, weil die sich in einen Tschechen verliebt hat, die zieht nach Prag, aber ich war trotzdem natürlich auch mal phasenweise immer dann viel hier allein und dann war ich total froh, wenn der Gerd auf einmal sagt, komm, wir treffen es jetzt mal, wir machen das jetzt mit der Abstandsregelung wie vereinbart, und dann ist er wirklich rein, wir haben dann echt einen 2 Meter Abstand auf der Terrasse gesessen, aber haben wenigstens mal 3 Stunden lang uns in die Augen geguckt und gequatscht und danach ging es uns beiden besser. Ja. Und das ist schon auch, das ist also, tolle Menschen um sich drum zu haben, finde ich einen extremen Reichtum.
Das ist schön. Ja, das letzte Hemd hat keine Taschen, ne? Gut, also, wenn ich...
Du bist für mich ein Philosoph.
Ich bin doch schon eingeschernet.
Taschenphilosoph.
Ganz kleine Taschen. Hier, die oben bei der Jeans, weißt du da, wo die... Wo die
genau. Die kleinen, ich glaub,
die in der Tasche
noch drin sind. Die Münzen.
Ja, genau. Die hat ja auch einen Sinn. Irgendwie. Ist ja auch egal. Ja. Kann man googeln. Nächster Satz. Wenn ich keine Ideen für neue Geschichten habe, dann?
Dann stehe ich auf und mache irgendwas Banales wie spülen, Kühlschrank aufräumen, eventuell Rasen mähen, wobei das mache ich nicht so oft, aber oder mit meinem Hund reden und irgendwelche banalen Dinge. Und dann mich wirklich ablenken mit Sachen, die überhaupt keine größere geistige Beanspruchung brauchen. Gut, mit meinem Hund reden ist schon auch natürlich eine intellektuelle Geschichte, aber ich die anderen Sachen nicht so. Und dann erholt sich mein Gehirn und dann kann ich mich ziemlich sicher darauf verlassen, dass ich im nächsten Moment nach vielleicht 2 Stunden, dass es wieder läuft. Ich habe das noch nie anders erlebt. Ich hatte noch nie, toi toi toi, eine größere, länger anhaltende Schreibblockade. Noch nie.
Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört, dass die einer wirklich hatte. Also von den Leuten, die ich kenne, also den ganzen Autorinnen und Autoren, ich habe das noch nie gehört.
Ja,
das ist irgendwie so ein Stephen King-Ding. Glaube ich, wenn er irgendwie so einen Schriftsteller hat, der durchdreht, weil er nicht schreiben kann.
Oder so. Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich, wenn wir da jetzt mal in die Tiefe gehen und noch genauer suchen, werden wir schon welche finden, die das vielleicht auch mal wirklich haben oder die vor allem, die vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, wäre, wenn jetzt ein Verlag einfach, du bist bei einem Verlag ein erfolgreicher Autor und die sagen irgendwann, übrigens, bis zum so und so vielten bräuchten wir den neuen Roman. Der ist einfach fertig. Gut,
der Druck,
ja. Du hast dich ja damit überhaupt nicht beschäftigt und hast vielleicht überhaupt keine Idee. Oder du hast die ganze Zeit gedacht, du hättest eine gute Idee und merkst aber bei den ersten Seiten an, dass die Idee eigentlich doch scheiße ist. Und dann auf einmal kommst du unter so einen Druck und dass dann dieser Druck vielleicht so eine Blockade auslöst, kann ich mir schon vorstellen. Aber ich bin in so Situationen noch nie gewesen und der Gerd und ich können auch tatsächlich unter großem Druck auch schreiben.
Ja, habt ihr Druck? Ich meine,
naja, wenn wir eine Premiere haben, mit einem neuen Badesatzprogramm, das ist ja also alle 3 Jahre. Und dann ist es ja so, wir können ja die Karten nicht erst verkaufen, wenn wir das Programm geschrieben haben, sondern irgendwann sagt der Hans, unser Booker, sagt dann, pass auf, hier der Tag wäre Premiere, dann sind da die ersten 3, dann machen wir 3 Tage Pause, dann spielt er da und dann gibt er uns schon mal 40 Auftritte, die er bucht. Und dann sagt er, es wäre gut, wenn wir schon mal bald wissen, wie es heißt, dass wir die Karten drucken können. Und dann müssen wir uns schon mal für einen Titel entscheiden. Und dann geht das teilweise schon im Vorverkauf, bevor wir überhaupt das Programm überhaupt angefangen haben zu schreiben. Und das ist dann schon, ein gewisser Druck. Ja.
Ja.
Aber da haben wir es dann gewöhnt. Ne? Das geht halt nicht anders. Wir können nicht sagen, wir schreiben jetzt ein Jahr lang ein Programm und dann fängt der Hans an zu buchen und dann spielen wir, nachdem wir das Programm fertig haben, erst 1 Jahr später, weil die Hallen kriegst du ja oft gar nicht so schnell. Die kriegst du ja oft eigentlich mit einem Jahr Vorlauf, dass du die buchst. Also musste er einfach schon anfangen, bevor wir überhaupt angefangen haben, schon eine Tour zu buchen.
Krass. Wie lange braucht ihr für ein Programm ungefähr?
Also für das jetzt, was wir jetzt gespielt haben bis zur Corona-Pause, haben wir knapp über ein Jahr geschrieben.
Wow, okay, cool. Ja, man stellt sich da ganz gar nicht so vor, was da für eine Arbeit dahinter steckt, gell?
Ja, was hat meine Frau zu mir gesagt?
Ja, ich hab gerade zu meinem Mann gesagt, gell, ich kann mir schon vorstellen, wie das bei euch läuft. Ihr geht dann abends in die Kneipe, der haut euch die Kutt voll, dann schreibt er den Scheißdreck auf, nimmt es auf und dann verkauft, dann kaufen sie Leute, gell?
Ja, genau. Das
ist genau so ist.
Jetzt die richtige Antwort. Ja. Ja, träum weiter. Das ist auch, wenn du so ein Buch auf einer Lesung, wann kommt das nächste? Dann sag ich, oh, lass schon mal durchschnaufen.
Na ja, gut. Ja, genau. Ich habe neulich wir sind ja hier mit einem Autohaus verbandelt. Ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber der ist wirklich total nett. Der ist so der Dealer für uns. Wir fahren alle diese Marke irgendwie. Und also der Gerd, mein Sohn aber auch und so und ich. Und dann war der bei der Premiere vom letzten Programm und dann war ich so 4 Wochen später da. Und dann sagt er, und spielt er schon wieder was Neues jetzt?
4 Wochen.
Also ich dann wieder, hast du einen Dachschaden, wie was Neues? Sagt er, spielt er noch das Programm, was ich gesehen habe bei der Premiere? Ich sage, ja, Dani, das spielen wir noch 3 Jahre. Weil wir haben nämlich ein Jahr lang dran rumgeschrieben. Was denkst denn du eigentlich?
Ach so, ja, da ist ja nicht drin in der Materie, gell? Naja.
Hätte schon gerade einmal auf die Theke klatschen können an seinem Auto aus.
Das kannst du ja auch schon wieder verarbeiten, ne?
Jetzt, indem ich es dir erzähle zum Beispiel,
ja, genau. Okay, gut. Okay, wenn ich alt und grau bin, dann werde ich?
Wenn ich alt und grau bin, das ist ja nicht mehr so lang. Keine Ahnung. Ich hoffe tatsächlich, ich habe da witzigerweise, jetzt ohne Scheiß, gerade heute Morgen drüber nachgedacht, wie unterschiedlich so Leute also jetzt auch im Kunstbereich sind, wenn die lange dabei sind irgendwie. Also ich kenne jetzt auch ein paar Kollegen, die jetzt auch sagen, ja, so, ich bin jetzt über 60, ich werde auch langsam ein bisschen fauler, ich habe auch nicht mehr so einen kreativen Drang. Das kann ich jetzt zum Beispiel für mir null sagen. Also dass ich bin davon noch weit entfernt und ich bin mal gespannt, wenn ich dann wirklich alt und grau bin, ob das dann auch so wird oder ob ich immer noch dieses kreative Verlangen habe, was mich einfach treibt. Das ist irgendwie, das macht mich auch glücklich. Also das ist irgendwie auch mal in Situationen, in denen es einem nicht gut geht. Ich hatte in meinem Leben auch schon zwei, drei echt krasse Phasen, ja. Auch mal eine gesundheitlich vor 10 Jahren, die wirklich hart war. Und da hat mich meine Kreativität total am Leben gehalten und auch angefeuert und mich getröstet. Und deswegen, ich hoffe, dass ich das mir ganz lange behalten kann.
Willst du was hinterlassen? Also jetzt mental meine ich jetzt, oder ist das irgendwie so mit dem Ziel?
Naja, also du meinst jetzt, sag mal, dass man später noch Dinge von mir hört oder liest oder so. Also sag mal, also ich will jetzt nicht die Klappe aufreißen, aber ich glaube, mit Badesalz haben wir schon, also wenn mir, wie viele Leute mir immer wieder sagen, dass unsere Zitate, die teilweise 20 Jahre alt sind, immer noch in jedem Büro durch die Gegend fliegen oder was weiß ich. Wir haben jetzt zum Beispiel auch eine App rausgebracht, eine Badesalz-App, wo diese ganzen kurzen Schnipsel drauf sind, wie gereizt und Fresse da vorne und guten Tag und was weiß ich. Und die hat sich irgendwie, glaube ich, 120.000 Mal ist die runtergeladen worden, weil die Leute das einfach total mögen. Und ich glaube, also ich selbst wenn wir jetzt aufhören würden, ich würde jetzt ab heute nie wieder nochmal was schreiben, glaube ich, kann ich mit dem, was wir gemacht haben, also die ganzen Badesalz-Zitate, dann noch die so Stücke wie Hesse komme oder Frag mich nicht oder Kleine Piraten, was wir da noch alles gemacht haben, das ich glaube, das ist schon, das kann man schon, da kann man schon zufrieden sein.
Du wirst es nicht glauben, aber wir haben einen Kollegen, der ist jetzt nach Erfurt gewechselt und der hat sich eine Tasse gewünscht. Weißt du, was da drauf stand? Hm. Es ist kein Kreisler, es war ein Obel von Abputze. Mhm. Der hat den hoch und runter geguckt, den Film, und der fand diese Szene so geil.
Wir sagen, es ist ein Obel Simka.
Können wir das aufklären? Ist ein Obel Simka?
Es ist ein Obel Simka, was es gar nicht gab.
Okay, genau. Stötzel, wenn du jetzt zuhörst, es ist ein Obel Simka, es ist kein Kreisler, ist jetzt Ruhe endlich. Also dem haben wir so eine Tasse sogar geschenkt, also das gibt den ganzen Tag da, ja.
Oh nee, ja, also von daher, um das abzukürzen jetzt mal, ich glaube, dass das irgendwie, da haben wir schon einen ganz guten Schatz hinterlassen irgendwie. Und ich meine, es gibt ja auch mal Leute, die sagen dann, also auch manchmal beim Interview, ja, jetzt rede ich mit der Comedy-Legende und so, dazu muss ich wirklich mal sagen, damit kann ich gar nichts anfangen. Also ich stell dir mal vor, ich gucke morgens in den Badezimmerspiegel das erste Mal, ja, dann sage ich doch nicht, ah, hallo, hallo, Legende, schön dich zu sehen. Ja, so, ich sage im besten Fall, okay, du siehst nicht ganz so scheiße aus wie gestern Morgen. Ja, oder ich sage zu mir, leg dich doch nochmal hin. Okay, ja, oder sag zu mir, lass das mit dem Alkohol. Irgend sowas, aber ich würde nie sagen, hallo, Legende, guten Morgen.
Geile Stimme, sexy. Ja,
ich werbe mich hier parallel quasi für Pornofilm-Synchronisation.
Warum liegt hier überall Stroh?
Hallo Maddie, na mein Süßer. Wie wär's mit uns beiden? Ich weiß.
Ich
weiß,
das ist so
eine neue Erfahrung, aber ich glaube, Maddie.
So, weiter.
Wo weißt du, dass das eine neue Erfahrung ist? Okay, gut. Also, nächster Satz. Es gibt etwas, an das ich wirklich glaube, und zwar?
Humor. Ich glaube, dass Humor tatsächlich eine Art Religion ist. Nicht jetzt, weil ich jetzt Humorist bin oder Komiker, sondern weil ich glaube, dass das in fast allen Lebenssituationen unglaublich hilft und unglaublich tröstend sein kann und lebensverlängernd.
Das unterschreibe ich sofort. Wunderbar. Gut, und jetzt der letzte Satz. Endlich dann. Hast du es geschafft, Henning?
Ja.
Wenn mein Leben ein Buch wäre, würde es folgenden Titel tragen.
Gute.
Setz dich dein Herz.
Ja, weil Gude mit Ausrufezeichen. Gude ist ja so, das hat ja was mit das ist ja eine wahnsinnig freundliche Begrüßung. Es ist ja nicht nur, dass es eine schöne hessische Begrüßung ist, sondern es das heißt ja auch so viel wie übersetzt wie so, hallo mein Guter, wie geht's dir? Das finde ich tatsächlich als Haltung total gut. Ich mag das, wenn Leute es zu mir sagen. Es begegnet mir seit Jahrzehnten immer wieder, ich finde sogar in den letzten 5, 6 Jahren mehr als früher, dass Leute das ganz oft sagen, und das ist so eine, auch das ist, hat was mit so einer Lebenshaltung zu tun, und ich glaube, ich versuche tatsächlich mit nach dieser Lebenshaltung auch so ein bisschen oder mit der zu leben und mich so durchs Leben zu wursteln, also eben auch eher freundlich auf Dinge zuzugehen, erstmal nicht miesepetrig, erstmal auch nicht negierend oder so, das hat natürlich zur negativen Folge, dass man manchmal viel zu naiv ist, dass man manchmal gar nicht schnallt, wenn jemand einem vielleicht gar nicht wohlgesonnen ist und man das für einen Moment braucht. Ich bin auch tatsächlich immer, ich bin auch immer ein bisschen ratlos, wenn mal irgendwie jemand auf einmal auf einen zukommt, auch mal, sei es mal jetzt auch im Internet und auf einmal einen tierisch anpisst oder sowas, was wir zum Glück ganz, ganz wenig haben. Also jetzt auf diese 37 Jahre Badholz bezogen, ist das wirklich minimal gewesen. Aber ich bin jetzt nicht über die Maßen krankhaft harmoniesüchtig, aber ich finde schon, ich mag halt freundliche Menschen. Das klingt vielleicht albern, aber und hoffe immer selbst oder gebe mir Mühe, selbst auch meistens freundlich zu sein. Und das nicht, weil ich das spielen will oder so, sondern weil das einfach das Leben so angenehmer macht. Ja.
Also gut ist quasi eine Lebenseinstellung.
Ja.
Also, aber ich muss mal sagen, dass mein Sohn mal einen Praktikumsplatz nicht bekommen hat, weil er Gute gesagt hat. Was hältst du denn davon? Also er ist da reingekommen und es war eigentlich auch noch ein Plattenladen, wo man das eigentlich mal ein bisschen lockerer sehen könnte. Und der kam da rein, hat gesagt Gute und dann hat er später erfahren, dass er diesen Praktikumsplatz nicht bekommen hat, weil er Gute gesagt hat.
Ja, aber da muss man dann sagen, krass. Dann hat dein Sohn wahrscheinlich Glück im Unglück gehabt, weil in so einem Scheißladen soll er dann auch nicht
genau
arbeiten.
Das habe ich auch geantwortet. Na dann. Cool. Okay, dann sind wir ja durch. Hier, Henny, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr unterhaltsam.
Sehr gerne. Danke für das Gespräch.
Und ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten Bitte dann noch ein bisschen länger sehen. Und
und vor allem auch die anderen Kollegen. Also ich kann mich nur wiederholen zu meinem ersten Beitrag irgendwie. Irgendwann müssen wir uns mal sehen. Das ist irgendwie jetzt, also das wird nach der zweiten Staffel wird das vielleicht der Wunsch noch ein bisschen größer, weil wir jetzt noch mehr miteinander zu tun haben. Und Also ich habe ja einen Garten, ja, und ich habe schon überlegt, irgendwie, ob ich nicht irgendwie so Apfelweinbänke besorge irgendwie und dann mit der Abstandsregelung, dass wir irgendwie so bald mal irgendwie, gut, wir sind ja mehr als 10 verschiedene Haushalte, wenn da 15 Leute kommen, das geht halt jetzt noch nicht, aber vielleicht geht es in ein paar Monaten und dann müsste man sowas
weißt,
machen,
ich fände das echt auch schön. Nehmen, ja. Okay, irgendwie, wir können dich dann festnageln.
Ja.
Nee, wäre geil.
Ich bin unter Drogeneinfluss, gezwungen worden,
dann das zu sagen. Genau. Gut, vielen Dank, Henny.
Alles klar, Medi.
Hau rein, mach's gut.
Ja, alles klar, ich danke dir.
Das war der nächste Bitte, der Podcast. Und es heißt nicht umsonst der nächste Bitte, denn schaltet ein zur nächsten Folge nächste Woche an gleicher Stelle. Macht's gut, euer Medi Müller.